Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Heiner Martin im Studio. Vor rund drei Wochen, am 18. November, hatte die Initiative Querdenken zu einer Demo in Berlin aufgerufen, in deren Verlauf die Polizei einen Wasserwerfer eingesetzt hat. Das beschäftigt weiterhin den Innenausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses und da ist bereits die nächste Querdenker-Demo angemeldet, und zwar für den Silvestertag, 31.12. Auch das sorgt für neuen Gesprächsstoff. Es berichtet unsere landespolitische Korrespondentin Birgit Radatz.
Noch knapp drei Wochen und das Jahr 2020 ist vorbei. Corona ist es nicht, deshalb macht Polizeipräsidentin Barbara Slowik angesichts der geplanten Querdenker-Demo im Innenausschuss deutlich.
Das Problem ist ja nicht die Demonstration und die Meinungskundgabe. Das Problem ist das Nicht-Tragen von Mund-Nasen-Schutz. Und das wird im Moment zum Widerstandsakt erhoben.
Auch deshalb werde die Polizei die Demonstration mit Auflagen oder Verboten einschränken, wenn sich die Möglichkeit ergebe, so Berlins Innensenator Geisel. Derzeit werde geprüft, ob sich ein Verbot, wie es zuletzt für eine Demo in Bremen vom Bundesverfassungsgericht bestätigt worden war, auf Berlin anwenden lasse. Der linken Innenpolitiker Schrader warnte davor.
Also da wäre ich sehr vorsichtig, jetzt einfach mal in den Raum zu werfen, nur weil das jetzt in Bremen klappt, können wir das in Berlin einfach auch machen. So einfach ist das nicht. Das wäre wirklich unseriös.
Mit einem Verbot war SPD-Innensenator Geisel bereits in der Vergangenheit gescheitert. Auch eine Berliner Initiative zu einem Verkaufsverbot von Feuerwerkskörpern bundesweit fand keine Mehrheit. In Sachen Böllerverbot kündigte Geisel deshalb an.
Großartige Feuerwerke mit mehreren Menschen auf einem Platz wollen wir möglichst unterbinden.
Per Allgemeinverfügung allerdings in diesem Jahr nur an zwei statt drei Orten. Böllerverbotszonen wird es auf dem nördlichen Alexanderplatz und der Pallerstraße in Schöneberg geben. Kritik, dass es nicht mehr Orte sind, kommt von der CDU. Der FDP-Innenpolitiker Paul Fresdorf befürchtet Verdrängungseffekte.
Wir hatten, ich glaube, in einem Bereich war das die Pallerstraße, die Verbotszone, und direkt daneben sind Spielplätze weggesprengt worden. Da kann man nicht von Erfolg sprechen. Jetzt haben wir noch die besondere Situation aufgrund des Infektionsschutzgesetzes und der Pandemielage. Das wirft dann die Frage auf, inwieweit die Ressourcenfähigkeit überhaupt noch gegeben ist.
In diesem Jahr sollen bis zu 1.500 Feuerwehrleute eingesetzt werden. Die Polizeipräsidentin schätzt, dass zudem rund 2.600 Polizistinnen und Polizisten in der Silvesternacht unterwegs sein werden. Anfragen an andere Bundesländer und die Bundespolizei laufen, jedoch hätten alle gut zu tun dieses Jahr, so Slowik. Der leitende Polizeidirektor Stefan Katte bringt es deshalb auf den Punkt.
Die Überlegungen, die habe ich auch gehabt, bin ich in der Lage, vom Zeltinger Platz bis zur Ruderer Höhe, bis zum Fort Haneberg tatsächlich alles abzudecken? Ich glaube mal nein.
Das war Polizeidirektor Stefan Katte im Bericht von Birgit Radatz. Wenn Rechnungshöfe ihre Jahresberichte vorlegen, kommen mitunter kuriose Sachen zur Sprache, Bauprojekte, deren Sinn sich nicht erschließt, oder auch schlicht Verschwendung von öffentlichen Geldern. Wie verhält sich das in Brandenburg? Landtagspräsidentin Liedtke hat gerade den jüngsten Bericht entgegengenommen und unser landespolitischer Reporter in Potsdam, Thorsten Südow, weiß, was drinsteht.
Etwa 50.000 Euro zu viel hat das Bildungsministerium an eine freie Berufsschule gezahlt. Warum? Weil es keine klare Regel gab, was regelmäßige Unterrichtsteilnahme durch Schüler bedeutet. Aber die Schülerzahl ergibt nun mal die Zuschusshöhe. Nur ein Kritikpunkt aus dem etwa 220 Seiten umfassenden Jahresbericht des Brandenburger Landesrechnungshofes mit Präsident Christoph Weiser an der Spitze.
Der Wert eines Rechnungshofs bemisst sich nicht immer in Heller und Pfennig nach dem Motto, wir haben so und so viel Gelder an Steuerverschwendung aufgedeckt, sondern ich meine, wir haben eine große Präventive Funktion.
Vielleicht kommt diese präventive erzieherische Funktion auch in den Kreisverwaltungen von Potsdam-Mittelmark und Märkisch-Oderland an. Von dort sind im Jahr 2017 sehr auseinandergehende Unterbringungszahlen für Flüchtlinge an die Zentrale Ausländerbehörde und das Landesamt für Soziales und Versorgung gemeldet worden. Und vermeidbarer Leerstand wurde mit Landesmitteln gefördert, zum Nachteil anderer Landkreise.
Das ist nicht in Ordnung. Wie das rechtlich zu bewerten ist, wissen wir nicht.
Demnächst können und werden alle Ministerien auf die Kritik der Kontrollbehörde reagieren dürfen. Dann muss auch das Finanzministerium erklären, warum das kommunale Investitionsprogramm mit 161 Millionen Euro Fördergeld für neue Feuerwehrhäuser, barrierefreie Bahnhöfe und sanierte Schulgebäude bisher viel Unfertiges hervorbrachte, wie Rechnungshof-Vizepräsidentin Sieglinde Reinhardt sagt.
Das Geld ist schlicht weg, zu spät bei den Kommunen angekommen und die hatten Schwierigkeiten, dieses Geld dann auszugeben. Da hätte man zum Beispiel auch die staatliche Bauverwaltung mal fragen können.
Die fetten Jahre sind vorbei, redet Rechnungshofchef Weiser zum Abschluss der Landesregierung und dem Landtag nochmal ins Gewissen.
Was wir kritisieren, ist, dass man jetzt vorschnell die Notlage schon für 2 Jahre erklären will und damit sagt, wir brauchen Geld für die nächsten 2 Jahre, obwohl noch gar nicht feststellt, ob die Krise so lange andauert.
Mit etwa 23 Milliarden Euro steht Brandenburg in ein paar Monaten in der Kreide. Ein Rekord.
Der Bericht von Thorsten Südow, Potsdam. Schon das 3. Jahr in Folge war es in Berlin zu trocken für die Wälder, mit entsprechenden Folgen für diese grünen Lungen der Stadt. Nachzulesen all diesem aktuellen Waldzustandsbericht, unser landespolitischer Reporter Sebastian Schöbel hat die Einzelheiten.
Mehr als ein Drittel der Berliner Bäume, genauer 36%, weisen deutliche Schäden auf, so Umweltsenatorin Regine Günther. So schlimm wie aktuell sei es seit Beginn der jährlichen Prüfung im Jahr 1991 noch nie gewesen.
Wir haben den geringsten Anteil an Bäumen, die gesund sind.
Grund sind neben der anhaltenden Trockenheit auch die hohen Tagestemperaturen, zurückzuführen auf den Klimawandel, so die Experten. Damit werden die Bäume immer anfälliger für Schädlinge. Auch die Belastung der Böden durch Stickstoffemissionen sei weiterhin zu hoch, heißt es im Bericht. Besonders schlecht geht es der Baumart Nummer 1 in Berlin, der Kiefer. Weit mehr als die Hälfte ist in besorgniserregendem Zustand, ein Drittel sogar stark beschädigt. Viele Bäume sterben ab, so Umweltsenatorin Günther.
Nur noch 5% der Kiefern sind ohne Schäden.
Die anfälligen Kiefern durch robustere Douglasien zu ersetzen, wie manche Experten bereits vorschlagen, habe sich derweil als Fehlschlag erwiesen, sagt Elmar Lakenberg, Leiter des Berliner Forstamtes.
Man kann nur sagen, auf unseren Sandböden ist die Douglasie mit Sicherheit keine Alternative.
Auch andere Baumarten wie die Buchen und vor allem die Birken leiden unter der Trockenheit. Der einzige Lichtblick im Waldzustandsbericht, die Eichen berappeln sich wieder, wenn auch nur langsam. Der Anteil der gesunden Bäume hat sich mit 11% mehr als verdoppelt. Die Eichen kommen mit der Trockenheit offenbar besser zurecht, so Forstamtsleiter Elmar Lakenberg.
Die Eiche hat angefangen, sich zu regenerieren.
Zudem arbeitet das um weitere 20 Stellen erweiterte Forstamt gegen den Trend an. Seit 2012 seien über 3 Millionen Bäume gepflanzt worden. Allein in diesem und im vergangenen Jahr seien es insgesamt rund 800.000 gewesen, so Lakenberg. Über 80% der jungen Bäume hätten die Trockenheit dann auch überstanden. Einfach widerstandsfähigere Bäume aus anderen, zum Beispiel wärmeren Ländern nach Berlin zu holen, sei derweil keine Lösung, sagt Lakenberg.
Denn wenn man andere Baumarten hier einfach hinpflanzt, die ja aus einem anderen Ökosystem stammen, heißt das ja nicht, dass die hier funktionieren müssen.
Soll wohl heißen, auch wenn der dürrefeste Kaktus vielleicht vom Typ her gut zur stacheligen Berliner Art passt, wird er wohl nie die Buche, Birke, Eiche oder Kiefer ersetzen können.
Sebastian Schöbel war das. Alle Jahre wieder ist man geneigt zu sagen, das Thema Tiere und Weihnachten als Geschenke einfach nicht geeignet. Und deshalb hat auch das Berliner Tierheim Vermittlungen bis auf Weiteres gestoppt. RBB-Reporterin Natascha Gutschmidt.
Tiere sind keine Überraschungsgeschenke, sondern Lebewesen mit eigenen Bedürfnissen. Daran erinnert das Tierheim Jahr für Jahr um die Weihnachtszeit. Der Vermittlungsstopp soll helfen zu verhindern, dass Tiere unüberlegt angeschafft und kurz nach Weihnachten einfach ausgesetzt werden. In der Corona-Krise habe der Vermittlungsstopp eine besondere Bedeutung, erklärt der Tierschutzverein. Die Nachfrage sei in diesem Jahr enorm gestiegen. Ein Tier helfe vielen gegen die Einsamkeit während des Lockdowns oder in Quarantäne.
Seit der vergangenen Woche hat Berlin ja eine neue Attraktion, sowohl für Einheimische wie auch Besucher. Und man glaubt's ja kaum, wir sprechen über eine U-Bahn. Allerdings nicht über irgendeine, sondern die U5 zwischen Brandenburger Tor und Alexanderplatz. Eines dieser besonders schwierigen Bauprojekte in der Hauptstadt. 9 Jahre Bauzeit, deutlich teurer geworden als geplant. Aber jetzt ist sie tatsächlich fertig und das Publikum ist ganz angetan.
Ich denke, man muss sich mal die Zeit nehmen, um das zu genießen.
Ron Schmiedster kann seine Begeisterung kaum verbergen. Nach den Desastern um den BER-Flughafen und die A100-Verlängerung, dieses Berliner U-Bahn-Großbauprojekt sei sogar was, das die Hauptstädter vorzeigen könnten.
Berlin hängt ja immer so hinterher. Und da wollte ich mal sagen, so, hey, was kann eigentlich Berlin? Was können unsere Architekten eigentlich für Schönes bauen? Und hier an diesen Bahnhöfen sieht man das. Und darauf bin ich stolz, dass wir diese Linie hier gebaut haben.
Nicht nur bei dem jungen Mann aus dem Wedding ist der neue U5-Abschnitt zwischen Alexanderplatz und Hauptbahnhof zum Ausflugsziel avanciert. In den 2 von 3 neuen Bahnhöfen, an denen auch schon die Bahnen halten, blitzen eine Menge Fotoapparate Lichter. Auch das des gebürtigen Franzosen Stéphane Schmuck.
Jetzt ist sie ja fertig, muss man sich ja angucken.
Im Bahnhof Rotes Rathaus begeistert ihn ein gläserner Röhrengang über die Gleise von Bahnsteig zu Bahnsteig, von wo er die einfahrenden Bahnen direkt von vorne knipsen kann. Alles hübsch modern bis futuristisch, meint der Berlin-Besucher aus dem Westerwald. Gerade die edel wirkenden schwarz-weißen Wandausstattungen, ein bisschen wie der schwarze Monolith im Film 2001 Odyssee im Weltraum sei das.
Stanley Kubrick grüßt. Dieses schwarze Ensemble, da hat man in dieser Mitte diesen weißen Streifen mit diesen Säulen, die ein bisschen was aus den 60er haben, mit dieser Pilzform. Die runden Formen bei den Ausgängen auch schön. Ja, und dann hat man diesen Glasdurchgang zur Hälfte, wo man das Ganze nochmal von oben sieht in einer ganz anderen Perspektive. Und auch ein bisschen den Blick in die Unterwelt, in den Tunnel rein.
Gut 540 Millionen Euro sind in den neuen U5-Abschnitt geflossen. Modernes Design, edelwirkende Materialien, schön hell, sagen nun viele Fahrgäste hier. Und so schön schnell, meinen Angela und Lothar Bösel aus Karlshorst. Der Osten Berlins sei jetzt doch viel besser angebunden. Ihre Arbeitswege verkürzen sich um insgesamt mindestens eine halbe Stunde, sagen sie.
Natürlich auch Bequemlichkeit ist dann da.
Wenn die Koffern unterwegs sind, nicht umsteigen, ja, von Tierpark durch bis Hauptbahnhof. Tolle Sache.
155.000 Fahrgäste täglich erwartet die BVG auf dem neuen Abschnitt in Nach-Corona-Zeiten. Noch ist viel Platz in den Bahnen, aber diese neue Verbindung wird sich durchsetzen, ist Peter Ulm aus Friedrichsfelde überzeugt. Er selber zum Beispiel brauche nun beim Verreisen auch keinen Bringedienst mehr.
Wenn wir irgendwo verreisen, ist ja ein Abholedienst. Das ist ein Taxi, der ist früh morgens um 5 oder um 6, ist der genauso schnell wie die hier, wie die U-Bahn. Ja, den wird es dann wahrscheinlich nicht mehr brauchen, so ein Bringedienst.
So viel Lob war selten für ein Berliner Bauprojekt. Und im Sommer soll dann ja auch noch der letzte neue Bahnhof eröffnen an der Museumsinsel mit einer Sternenhimmeldecke mit 6.662 funkelnden Lichtpunkten.
Das war die Reportage von Nico Hecht und soweit auch der Tag in Berlin und Brandenburg mit Heiner Martin im Studio. Das Ganze kann man nachhören auf inforadio.de.
Inforadio Podcast.